ich würde mich freuen, wenn unsere ganze Gesellschaft dieses experimentelle Mindset wieder hätte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan Sinam Sert. Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup SediDoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind, über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Lieber Sohrab, herzlich willkommen zu unserer heutigen Leaders in Health Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist.
Ich freue mich auch, Dilan. Danke für die Einladung.
Gerne. Sohrab, du bist Arzt und du bist auch Berater. Und das ist für mich ein wesentlicher Faktor, warum ich mit dir diesen Podcast heute aufnehmen möchte, warum mir das so wichtig ist. Du hast einen facettenreichen Berufsweg hinter dich gebracht, über den ich unbedingt mit dir sprechen möchte. Das ist bei Ärzten gar nicht so üblich. Und insgesamt finde ich es total interessant, dass du neue Arbeitsmethoden vorantreibst, die wir dringend im Gesundheitswesen brauchen, die es teilweise sogar schon gibt, aber wir das gar nicht so bewusst leben. Fangen wir aber ganz vorne an. Erzähl doch mal, wie deine Karriere vorangegangen ist nach dem Medizinstudium. Wir können auch noch vorher starten, warum du überhaupt Medizin studiert hast.
Ja, können wir gerne machen. Also ich habe Medizin studiert, weil ich eigentlich schon immer Arzt werden wollte. Also normalerweise, wenn man so 4-, 5-, 6-jährige Jungs fragt, was willst du werden? Da kommt irgendwie Fußballer und Feuerwehrmann. Bei mir war die Antwort schon immer Arzt. So. Und ich hatte auch nie irgendwie Angst vor dem Arzt. Das haben ja auch andere Kinder häufig. Keine Angst vor Blut gehabt und so weiter. Und dementsprechend war es ganz logisch, dass ich Medizin studiert habe. Jetzt habe ich im Laufe des Medizinstudiums, wie du das ja auch gemacht hast, sehr, sehr viele Praktika gemacht. Die haben mir auch alle sehr viel Spaß gemacht. Problem war, ich konnte mich am Ende des Studiums nicht wirklich auf eine Fachrichtung festlegen. Weil auf der einen Seite fand ich Chirurgie spannend, weil man dort direkt irgendwie Hand anlegen konnte, Patienten behandeln konnte und ich mochte das, die manuelle Tätigkeit. Aber die Chirurgie fand ich aus intellektueller Sicht, wenn der ein oder andere Chirurg das hört, mag er vielleicht schimpfen, aber fand ich aus intellektueller Sicht nicht so herausfordernd. Ne, die Diagnostik wird ja meist woanders gemacht oder selbst wenn es die Chirurgen machen, ist das jetzt nicht besonders komplex. Und dann ist die Therapie, fand ich sehr, sehr spannend. Die innere Medizin auf der anderen Seite, die wiederum intellektuell interessant ist, weil nicht alles immer straightforward ist. Man muss sich die verschiedensten Parameter anschauen und so weiter. Da war mir die Therapie wiederum viel zu langwierig. Ich muss sofort den Impact sehen. Und das waren so die Dinge, wo ich nicht wusste, okay, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und ich war recht jung, weil kein Wehrdienst, kein Zivildienst, direkt nach dem Studium, in Regelstudienzeit alles durchgezogen. Da habe ich gesagt, dann schaust du dir jetzt mal ein Jahr lang oder zwei andere Sachen an. Und habe mich dann in der Unternehmensberatung beworben. Bei Bain & Company bin ich letztendlich gelandet. Und das war super spannend. Und nach dem ersten Jahr bei Bain habe ich bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich noch ein weiteres Jahr bleibe. In Summe war ich dann knapp 3 Jahre dort. Und ich habe sehr viel gelernt. Initial natürlich viel in der pharmazeutischen Industrie, in der Medizintechnik gearbeitet. Aber nachdem ich das Beraterhandwerkszeug erlernt hatte, dazu gehören natürlich Tools wie Excel und PowerPoint, aber auch das ganze Thema Storytelling und wie baut man eine schöne Präsentation auf und wie macht man eigentlich die Analyse oder die Diagnostik in einem Unternehmen, welche Parameter zieht man da zur Hand, fand ich es so spannend, dass ich dann gesagt habe, nee, eigentlich bleibe ich jetzt in dieser Wirtschaftswelt. Und mit jedem Jahr, was ich dann länger in dieser Welt unterwegs war, desto größer wurde natürlich auch die Distanz zur Medizin. Ich wusste immer, wenn ich müsste, könnte ich wahrscheinlich ins Krankenhaus zurück, zumal ich dann immer noch recht jung war im Vergleich zu vielen anderen Kommilitonen von damals. Aber so richtig zurück ins Krankenhaus hat es mich dann nie wieder gezogen. Genau. Und wahrscheinlich würdest du wissen, was ich dann im Anschluss gemacht habe. Nach Bain habe ich ein erstes Unternehmen gegründet, in dem ich dann sehr stark diese Prinzipien, die in der Startup-Welt gelebt werden, Lean Startup, angewendet habe. Mit einem Freund von mir aus der Schulzeit habe parallel im IT-Beratungsunternehmen meiner Eltern so ein bisschen in Anführungsstrichen aufgeräumt, beziehungsweise das Unternehmen in eine neue Richtung überführt. Und im Zuge dessen habe ich meine Passion für die Weiterbildung wiederentdeckt, für die Lehre, und habe dann eben in dem ganzen Themenfeld agile Produktentwicklung, neue Formen der Zusammenarbeit, wie du es genannt hast, angefangen, die Kunden von den Unternehmen oder vom Unternehmen meiner Eltern in dieser Thematik mehr und mehr aufzuschlauen, und habe mich dann mit dieser Thematik eigentlich längerfristig selbstständig gemacht. Und das mache ich jetzt seit knapp 12 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Das ist ein wirklich ganz interessanter Weg. Ich sehe mich da aus den Anfängen auch ganz stark wieder. Du kommst nicht aus einer Arztfamilie, oder? Hast
Nein,
du Ärzte? Okay.
Ingenieursfamilie, und dann waren beide Eltern Unternehmer.
Okay, ja. Ich sehe mich da stark wieder, weil genau diese Abwägung, die du gemacht hattest, hatte ich damals auch. Ich war ja dann damals in der Gynäkologie gelandet, weil ich irgendwie so eine Mischung aus innere Denken und Doing und schnelles Ergebnis haben wollte. Trotzdem waren die Prozesse und die Arbeitsmethoden, die wir in der Klinik hatten, hat dazu geführt, dass ich mich da nicht besonders wohl gefühlt habe und dass ich dann trotzdem da ausgebrochen bin. Jetzt hast du davon
erzählt. Das kann ich nachempfinden, ganz kurz.
Lean Startup.
Genau, das, was du gesagt hast, triggert auch nochmal was. Einer der Sprüche, die ich im PJ damals von einem Oberarzt gehört hatte, war: Ich hatte einen Vorschlag gemacht, wie man etwas anders machen kann. Dann hat er gesagt: Ich habe das so gelernt, du wirst das so lernen, und die, die nach dir kommen, werden das auch so lernen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, vielleicht werde ich hier das ein oder andere Mal zu häufig anecken. Und es lohnt sich mal, meinen Horizont zu erweitern und außerhalb des klassischen Werdegangs für Ärzte zu schauen. Also, als du das eben meintest.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Ich erlebe das ja jetzt auch mit meinem Startup, wo wir ganz klar in Richtung oder für die Kliniken eine Lösung anbieten für die Rotationsplanung. Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der kommt, ne? Wie man es schon immer gemacht hat. Und so wird das halt auch immer weitergemacht. Das bringt natürlich oder ist natürlich dann schwierig, disruptive Dinge voranzutreiben. Und mit der, ich würde jetzt mal sagen, damals, ich weiß jetzt gar nicht, wie on vogue Lean Startup war oder das ganze Thema Storytelling, das gab es natürlich bei den Unternehmensberatungen, aber wahrscheinlich war das dann im Gesundheitswesen noch weiter weg, als du angefangen hast, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, oder?
Du selbst in den anderen Bereichen haben die Unternehmensberatungen das nicht aufgegriffen gehabt. Also dieses ganze Startup-Denken ist ja erst vor 4, 5 Jahren gefühlt auch bei den großen Unternehmensberatungen durchgedrungen, sodass sie das auch bei ihren Kunden wiederum platzieren. Als wir damals, das war Ende 2010, Anfang 2011, damit gestartet sind, ich kannte keinen, der das so richtig kannte. Und einer der Gründe, warum wir das überhaupt gemacht hatten, war, Kumpel von mir, ich sage immer Cousin, weil das fast schon wie Familie ist, in San Francisco, der hatte mich eingeladen, da war ich 2 Wochen bei denen, und der hat dann für mich organisiert gehabt, dass ich von Dropbox über Google, über Apple, über alles Mögliche an Unternehmen dort besuchen durfte, auch Besichtigungen vornehmen konnte, mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin, gerade diejenigen, die für das ganze Thema Produkt zuständig waren, mit den Entwicklungsteams, wie die das von der Infrastruktur her aufgesetzt haben, bis zu der Art und Weise, wie sie kollaboriert haben. Und das habe ich vorher in Deutschland noch nie gesehen gehabt. Und ich hatte viele große Unternehmen dank meiner Zeit bei Bain besuchen dürfen und habe mir dann gedacht, boah, wenn wir auch nur Elemente aus dem, wie diese Unternehmen, egal ob groß wie Google oder klein, Dropbox war damals noch recht klein, übernehmen, dann würden so viele der Probleme, die ich als Berater gesehen habe, einfach verschwinden. Und das hat mich dann getrieben, mich in diese Thematik tiefer und tiefer einzuarbeiten.
Dann erzähl doch mal, weil unsere HörerInnen, das sind meist ÄrztInnen, die sich im klinischen Alltag befinden oder mit dem Gedanken spielen, in die Niederlassung zu gehen oder aber auch in der Klinik weiter Karriere zu machen, je nachdem. Und was bedeutet das eigentlich genau? Vielleicht können wir mal darüber sprechen, dieses Lean-Startup-Thema.
Genau. Also das eine ist, es fängt damit an, dass man sich darüber bewusst ist, inwiefern man Unsicherheit hat im Hinblick auf, was man machen möchte und wie man es machen möchte. Und gerade wenn man über Startups nachdenkt oder überall dort, wo Innovation entsteht, ist natürlich sehr viel Unsicherheit da. Wenn diese Unsicherheit nicht da wäre, oder per Definition könnte ja diese Unsicherheit nur nicht da sein, wenn man die Dinge schon mal gemacht hätte und wüsste, dass die Kunden genau das haben wollen. Wenn jetzt jemand eine Arztpraxis eröffnen möchte, dann würde ich mal sagen, ist das Maß an Unsicherheit wesentlich niedriger, als wenn jemand ein komplett neues Startup machen möchte, so wie du das beispielsweise getan hast oder so wie ich das damals gemacht habe. Sprich, in einer oder in der Gründung einer Arztpraxis müsste man wahrscheinlich gar nicht allzu viele von diesen Tools und Techniken anwenden, wobei das ein oder andere doch nochmal relevant sein kann. Wenn man jetzt diese Unsicherheit akzeptiert, im Englischen sagen wir immer embrace, ja, wo man sagt, ich verstehe, dass es da ist und ich stelle mich dem, ich umarme diese Unsicherheit, dann stellt sich die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und gerade als Naturwissenschaftler, für mich sind ja Mediziner auch immer Naturwissenschaftler, weiß man, dass man, wenn man jetzt Unsicherheit hat, dass man eine Hypothese definiert, dass man jetzt ein Experiment definiert, wenn man diese Hypothese wiederum vertesten kann und dann basierend auf diesem Experiment wiederum entscheidet, was ist der nächste Schritt? Muss ich meine Hypothese anpassen? Vielleicht ist meine Hypothese komplett falsch gewesen und ich starte mit einer neuen Hypothese. Und gerade große Unternehmen tun sich damit extrem schwer. Übrigens, überall dort, wo Menschen erfolgreich waren, tun sie sich häufig damit schwer, weil sie denken, das ist diese sogenannte Success Bias. Ich war ja schon mal erfolgreich, ja, und dann kann ich wahrscheinlich auch die Zukunft recht gut vorhersehen. Und das ist in aller Regel nicht der Fall. Und übrigens, wenn man mit so den großen Innovatoren à la Amazon und so weiter spricht, dann sagen die immer dort, wo wir diesen Success Bias hatten, haben wir das nächste Projekt in Sand gesetzt und mussten dann wieder sehr bescheiden hingehen zu den ursprünglichen Vorgehensweisen, nämlich Hypothese definieren, Experiment definieren, Tests durchführen und dann Schritt für Schritt anpassen. Und wenn man sich das jetzt überlegt, das als erstes Konstrukt, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie machen wir das denn in einem Team? Welche Kompetenzen müssten in unserem Team vorherrschen? Wie müssten wir in diesem Team zusammenarbeiten? Wie viel Fokus sollten die Leute gerade in der Industrie beispielsweise auf dieses eine Projekt haben? Weil nicht selten tanzen die Leute in größeren Industrieunternehmen auf 4, 5, 6 Projekten gleichzeitig rum, müssen daher ständig den Kontext switchen, sprechen kaum mit den Kunden und können dementsprechend ihre Unsicherheiten bzw. ihre Fragen und Hypothesen kaum vertesten. Und dann arbeiten sie jahrelang an gewissen Produkten, die am Ende des Tages ja das Licht der Welt erblicken, aber nicht wirklich die Kundenbedürfnisse treffen und dementsprechend sich im Sande verlaufen. Und überall dort, wo man eben diese Elemente sieht, hohes Maß an Unsicherheit etc., lohnt es sich, mehr und mehr dieser Techniken aufzugreifen. Und als Mediziner, glaube ich, kommt vieles davon sehr intuitiv, weil wir eben 5, 6, 7 Jahre lang, je nachdem, wie lange wir studiert haben und dann noch Facharztausbildung, in dieser empirischen Denke geschult wurden. Für viele andere Studiengänge, gerade in den Wirtschaftswissenschaften, ist das überhaupt nicht der Fall. Dort geht man immer davon aus, dass man die Zukunft vorhersehen kann, was definitiv nicht der Fall ist. So, jetzt zu den Personen, die beispielsweise eine eigene Praxis gründen. Ich hatte ja schon gesagt, dass das Maß an Unsicherheit in der Gründung einer Praxis als Arzt oder einer Kanzlei als Steuerberater oder wie auch immer, das ist nicht besonders hoch. Jeder weiß, man wird einen gewissen Zulauf haben, vor allem wenn man einen Kassensitz übernommen hat. Die Frage ist wiederum jetzt wenn man sich den Markt anschaut, meine Frau ist ja selber niedergelassene Zahnärztin, die Herausforderungen, die man mit den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern hat, all diese Themen, wie schafft man es dort, ein echtes Team zu formen? Und die Konzepte, die man aus dem Bereich Lean Startup etc. mitnehmen kann, gehen auch sehr, sehr stark darauf ein. Wie formt man ein gutes Team? Wie entwickelt man dieses Team mit der Zeit? Wie gibt man diesem Team eine Vision? Wie erstellt man beispielsweise Regeln der Zusammenarbeit? Wir nennen das Ganze Working Agreements und so weiter und so fort, damit diese Einheit auch wirklich als Einheit funktionieren kann. Und da glaube ich, könnten sich die Leute, die egal ob im Krankenhaus oder in der niedergelassenen Praxis arbeiten, die ein oder andere Scheibe von abschneiden, obwohl sie an vielen Stellen schon gewisse Dinge richtig machen. Ja.
Das Maß an so Unsicherheit ist gering. Das finde ich richtig gut, weil wir in all den Leaders in Health Events als auch in den Podcasts immer wieder darüber sprechen, was einen eigentlich davon abhält, weil es ist unser Beruf und wie du es gesagt hast, das Maß an Unsicherheit müsste eigentlich gering sein. Trotzdem haben gerade viele Frauen auch bei Leaders in Health die Angst vor Fehler zu machen, aber auch die Angst zu versagen. Und das ist ja eigentlich das, was es braucht, um in dieses Embrace, also um sich seiner Angst überhaupt stellen zu können, notwendig ist. Das heißt, die verbinden irgendwelche Ängste aus der Vergangenheit, projizieren das in die Zukunft und bewegen sich in der Gegenwart gar nicht. Und wie kann denn das Lean Startup oder die Methoden, die du konkret auch anwendest, dabei helfen, sich dem zu stellen, also überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen? Denn häufig ist es ja so, das, was du gesagt hast, du hast im PJ einmal versucht, in diesem Setting Klinikalltag einen Vorschlag zu machen. Und es gab dieses Success Bias, worüber du ja gerade gesprochen hast. Es wurde nicht angenommen und dann ist das ja sozusagen der erste Rückschlag, ne? Und hast du da aus deiner Erfahrung Methoden, A, sich dem überhaupt zu stellen und B, diese Rückschläge, mit diesen Rückschlägen eben entsprechend umzugehen?
Ja, da kann ich einiges einbringen. Also zum einen, Versagen ist ja immer, also sagen wir es mal so, viele Leute haben Angst zu versagen oder einen Fehler zu machen, sagen wir es erstmal, beziehungsweise erstmal auf Fehler, weil man die Sorge hat, welche Konsequenzen der Fehler mit sich bringen könnte. Und gerade in der Medizin ist das ja häufig, okay, die Konsequenz für den Patient, das steht immer an allererster Stelle. Und als zweites steht dann wahrscheinlich die Konsequenz für das Krankenhaus oder für die eigene Praxis. Wie gehen jetzt einige der innovativeren Unternehmen damit um? Amazon ist dafür bekannt, dass sie sagen, we're the best place in the world to fail. Wir sind der beste Ort auf der Erde, um einen Fehler zu machen. Und damit sie das tatsächlich fördern, weil sie wollen diese Fehlerkultur oder diese Lernkultur, wenn man es positiv verfassen möchte, gehen sie hin und nehmen mehrere Schritte vor. Schritt Nummer eins ist, sie unterscheiden bei den Themen zwischen sogenannten Typ-1-Entscheidungen und Typ-2-Entscheidungen. Was meinen Sie damit? Eine Typ-1-Entscheidung, Sie nennen das One-Way-Door, ist eine Entscheidung, dass, wenn man sie einmal trifft, diese Entscheidung sehr schwer rückgängig zu machen ist. Beispielsweise, wenn man jetzt entscheidet, eine Arztpraxis zu kaufen, mit dem Darlehen, was man aufnimmt, dem Kauf, den man vornimmt, den Kassensitz, den man übernimmt und so weiter und so fort. Das wieder rückgängig zu machen, es ist möglich, aber es ist sehr zeit- und kostenaufwendig. Sprich, diese Entscheidung muss jetzt nicht unbedingt schnell getroffen werden. Es ist okay, wenn man sie langsam trifft, weil man möchte sich bewusst die Zeit nehmen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine gute Entscheidung zu treffen. Es gibt aber auch sogenannte Typ-2-Entscheidungen. Das nennen die Two-Way-Doors. Wenn man durch die Tür geht und es einem nicht gefällt, kann man problemlos wieder zurückgehen. Die Kosten für die Rückgängigkeit oder für das Rückgängigmachen der Entscheidung sind nicht besonders hoch. Wenn man das jetzt auf den Medizinkontext bezieht, könnte das sein, man hat schon seine eigene Arztpraxis und jetzt will man ein neues Material ausprobieren. Meine Frau hat ja eine Zahnarztpraxis, da kommen ständig irgendwelche Leute von den Depots, wollen ihr neue Sachen verkaufen. Wenn sie jetzt mal irgendeinen neuen Gips probiert und der nicht passt, okay, dann bestellt sie halt wiederum den nächsten Gips. Und diese Entscheidung im ersten Schritt vorzunehmen oder diese Unterscheidung vorzunehmen zwischen Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen gibt einem auch die Möglichkeit zu sagen, okay, bei dieser Entscheidung nehme ich mir jetzt bewusst mehr Zeit und bei der anderen Entscheidung, da entscheide ich mal schnell. Das zweite ist, für all diese Typ 2 Entscheidungen sollte man entsprechende Feedback-Zyklen haben. Und das ist in der Startup-Welt besonders wichtig, weil woraus lernen wir? Aus dem Feedback. Feedback mit unseren Stakeholdern, vor allem den Kunden, die unser Produkt nutzen sollen. Habe ich diese Feedback-Zyklen nicht und treffe meine Entscheidungen sehr, sehr schnell, habe ich zwar eine schnelle Entscheidung getroffen, habe die Dinge schnell implementiert, aber mein Learning setzt nicht ein aufgrund des fehlenden Feedback-Zykluses. Und jetzt kann man überlegen, wie schafft man es, in den medizinischen Alltag diese Feedback-Schleifen einzubringen. In der Behandlung von Patienten haben wir diese Feedbackschleifen automatisch. Zum einen durch die Geräte, an denen die Patienten angeschlossen sind. Also wenn man sich jetzt so eine OP vorstellt und der Anästhesist gibt irgendwas, der merkt ja sofort an dem Monitoring, war das jetzt gut oder nicht so gut für den Patienten. Hat man jetzt in der Niederlassung einen Patienten mit Bluthochdruck, dann schickt man den nach Hause mit Medikamenten und dann kommt er nach 2 Wochen zurück. Mal man beordert den zurück. Das ist der Feedbackmechanismus. Und jetzt kann man hingehen und überlegen, auch für all die wirtschaftlichen Entscheidungen, die wir treffen als Ärztinnen und Ärzte, wo könnten wir entsprechende Feedbackschleifen einbauen, damit wir wiederum wesentlich schneller aus unseren Entscheidungen lernen, um in Zukunft im Hinblick auf genau dieses Thema eine bessere Entscheidung treffen zu können. Und wenn man das hinbekommt, dann glaube ich, ist man einen ganzen Schritt weiter und vor allem hat man dann nicht mehr diese Angst vor den Fehlern, weil man weiß, selbst wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, es wird sehr schnell transparent und ich kann entsprechend gegenwirken.
Ja, und das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, weil diese Feedback-Schleife, also sich darüber, wenn der Patient in 2 Wochen wiederkommt, weil das mit dem Blutdruckmedikament nicht funktioniert hat, das eben nicht als, ich sag mal, Versagen oder Unfähigkeit von sich selbst zu sehen, sondern eben bewusst als diese Feedback-Schleife wahrzunehmen und sich darüber im Klaren zu sein, das ist gut, wenn das kommt, weil wir passen das an. Eigentlich ist das ja das Medizinstudium gewesen. Eigentlich haben wir das ja auch die ganze Zeit gelernt. Nur irgendwann ist man wahrscheinlich in diesem Hamsterrad und arbeitet halt viel ab. Das ist natürlich auch, weil das Krankenhaus ja auch ein ökonomisch getriebener Betrieb ist. Und das natürlich dazu führt, dass genau diese Methoden, die wir eigentlich ursprünglich gelernt haben, völlig in den Hintergrund dann treten.
Absolut, absolut. Und jetzt würde ich zum Thema Fehler noch eine Sache bringen, weil es gibt eine Dame, Amy Edmondson heißt sie. Sie ist Professorin an der Harvard Business School. Und die Amy Edmondson ist eine der führenden Forscherinnen, was das ganze Thema psychologische Sicherheit, auf Englisch Psychological Safety, angeht. Vielleicht ist das ein Thema, was viele Leute, die deinen Podcast hören, noch nicht vor Augen haben. Der Grund, warum ich es einbringe, die Amy hat damals ihre Studien damit begonnen, dass sie sich Krankenhäuser angeschaut hat. Und zwar hat sie sich angeschaut, gibt es eine Korrelation zwischen der Anzahl an Fehlern, die reported werden in einem Krankenhaus und den Patient Outcomes, was ja für uns als Ärzte immer das höchste Gut sein sollte, ne? Ein guter Outcome für meinen Patienten, neben den wirtschaftlichen Outcomes, die wir natürlich auch erzielen müssen. Und interessanterweise als sie die Zahlen eingesammelt haben, haben sie gesehen, die Krankenhäuser mit den höchsten Fehlerraten haben auch die höchsten Patient Outcomes. Und erst dachten sie, dass sie hier irgendwie einen Zahlendreher drin haben oder die Daten falsch ausgewertet haben, bis dann einer ihrer Kollegen zu ihr meinte, Amy, vielleicht liegt das daran, dass die anderen Krankenhäuser mit den niedrigeren Fehlerraten auch Fehler haben, die aber nicht reported werden, weil die Leute eben Angst davor haben, dass sie an den Pranger gestellt werden, was auch immer. Und dann sind sie in qualitative Interviews eingestiegen und tatsächlich aus den Krankenhäusern mit den guten Patient Outcomes und den hohen Fehlerraten haben sie von Ärzten, von Pflegekräften und so weiter immer wieder gehört, bei uns ist das kein Thema. Sobald wir einen Fehler machen oder einen Fehler identifizieren, reporten wir den, weil dann nicht dieses Blame Game gespielt wird, sondern wir kommen zusammen und wir überlegen, A, wie können wir jetzt mit diesem Fehler umgehen und B, wie können wir das Auftreten dieses Fehlers in der Zukunft vermeiden? Das ganze Thema kontinuierliche Verbesserung. Und übrigens, genau das Gleiche hat man auch über Jahrzehnte hinweg bei Toyota gesehen in der Automobilproduktion. Was der Hintergrund oder der Grund dafür war, dass Toyota wesentlich niedrigere Fehlerraten hatte als alle anderen Automobilhersteller. Sprich, im Krankenhaus könnte man auch in der Art und Weise, wie man mit Fehlern umgeht, eine große Unterscheidung vornehmen und daraus folgernd dann nicht nur bessere Patient Outcomes erzielen, sondern in Summe auch wesentlich bessere Arbeitsabläufe für Ärzte, für Pflegekräfte, für alle Leute, die in der Behandlung dieser Patienten und Patientinnen beteiligt sind. Also das wäre, glaube ich, auch nochmal neben diesem ganzen Thema Typ 1, Typ 2 Entscheidungen ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem sich auch die Leute, wenn sie interessiert sind, auseinandersetzen können. Die Amy hat ein wunderbares Buch geschrieben, heißt The Fearless Organization. Die angstfreie Organisation kann man natürlich auch auf Krankenhäuser beziehen.
Das werde ich auf jeden Fall später nochmal verlinken und mir auch selbst anschauen. Ja, kein Reporting, kein Lernen. Ne? So einfach kann man es dann
Richtig.
eigentlich zusammenfassen. Wenn wir jetzt von diesem Fehler Embrace, also wir haben uns eben jetzt gestellt, wir gehen das Thema jetzt an und bauen auch diese ganze, das kontinuierliche Lernen ein, worum es ja auch in unserem Beruf letztendlich geht. Ja, es ist ein lebenslanges Lernen, daraus besteht unser Beruf. Dann geht es eben darum, worüber du gerade gesprochen hast. Es werden Vorschläge gemacht, diese Vorschläge werden aber nicht angenommen, weil man bestimmte Wege immer geht. Hat mit Sicherheit auch damit zu tun, was hat man da für ein Team, gibt es da für eine Führungskultur, wird das unterstützt, also dieses ganze Thema Reporten, daraus lernen. Verstehen, woran hat es gehakt oder was hat man vielleicht auch gut gemacht. Man kann ja auch mal reporten, was gut passiert ist,
Richtig.
um eben auch genau das zu verbreiten. Und all das hängt ja dann damit zusammen. Wie gehst du damit um, wenn gerade oben in der Führungsebene, aber auch unten auf der Teamebene nicht gerne mitgemacht wird oder dass nicht gerne gesehen wird, dass jetzt transparent über Fehler gesprochen wird. Weil häufig ist das einfach in den Kliniken leider immer noch so, dass versucht wird, Fehler eher zu überdecken und die überhaupt nicht anzusprechen und am besten kriegt keiner was davon mit.
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Je nachdem, wie die Kultur in einer Klinik oder auch in einem Unternehmen ist, kann es natürlich auch echt negative Implikationen haben, wenn man überhaupt diese Fehler anspricht. Und in den Unternehmen gibt es immer diesen Spruch im Hinblick auf Veränderungen. Love it, change it or leave it. Jetzt weiß ich nicht, ob man das überall anwenden kann. Manchmal ist man auch in einer Stelle in Anführungsstrichen festgefahren, weil aus familiären Gründen kann man nicht ohne weiteres umziehen und in der Nähe. Das verstehe ich alles. Aber ich glaube, bevor es überhaupt zu diesem Leave it kommt, kann man sehr, sehr viel versuchen im Hinblick auf Veränderung. Und für mich startet die Veränderung immer damit, dass man gerade denjenigen, die letztendlich die Entscheidungen darüber treffen, ob so eine Veränderung vorangetrieben werden darf. Du meintest die Leute, die irgendwie weiter oben sitzen, Klinikmanagement oder auch die Oberärzte, vielleicht sogar der Chefarzt in einer Abteilung, dass man denen aufzeigt, welche Herausforderungen man Stand heute sieht. Weil manchmal ist nicht unbedingt das gemeinsame Verständnis vorhanden im Hinblick auf die Herausforderungen, die man im Alltag hat. Und ohne das Problem klar benennen zu können, wollen die meisten Leute natürlich keine Veränderung an einem System vornehmen, weil jede Veränderung kostet Zeit, kostet häufig auch Geld und ist erstmal auch mit einer Veränderung unserer Gewohnheiten verbunden, was auch nicht immer einfach ist. Wenn dann dieses Bewusstsein da ist, ja, wir haben hier tatsächlich ein Problem und wir stufen dieses Problem auch alle so ein, dass wir sagen, im besten Fall sollte es hier eine Veränderung geben. Dann kann man hinkommen und entsprechend Ideen einbringen, wie diese Veränderung aussehen könnte. Und bei diesen Einbringen von Ideen sage ich immer zwei Dinge. Das eine ist, betrachtet jede Idee als Experiment. Weil nur weil es jetzt meine Idee ist oder deine Idee ist oder wessen Idee auch immer, heißt das ja nicht, dass die Idee funktionieren wird. Heißt es ja nicht, dass durch das Implementieren dieser Veränderung das Problem adressiert und der Zustand der Zukunft besser ist als der Status quo. Das wissen wir nicht. Das heißt, auch dort wieder dieses experimentelle Mindset anwenden. Und das bringt auch häufig die Leute eher dazu, bei sowas mitzumachen, weil sie sagen, wenn es nicht funktioniert, gehen wir zurück zu dem, was wir alle kennen. Das Zweite ist, bei der Veränderung immer zu überlegen, was haben die anderen Leute davon? Nicht nur, was habe ich davon, sondern what's in there for them? Ja, was haben die davon? Was hat der Chefarzt davon? Was hat das Klinikmanagement davon? Und gerade wenn es darum geht, oder wenn die Bedenken aus wirtschaftlicher Sicht geäußert werden, muss man als Mediziner, der vielleicht nicht unbedingt immer wirtschaftlich denkt, muss man ja auch nicht immer, ne? Patient steht im Fokus, aber da muss man lernen, diese wirtschaftliche Sprache zu sprechen. Da muss man lernen, darüber zu sprechen, okay, wie viel bedeutet das am Ende des Tages für uns mehr? Wie sieht die Investition aus? Vielleicht muss ich dann mal so einen kleinen Business Case vorlegen, um die Leute zu überzeugen. Weil ohne sie zu überzeugen, werden wir wahrscheinlich diese Veränderung nicht umgesetzt bekommen. Und das ganze Thema Change Management, egal ob das jetzt in einem Krankenhaus stattfindet oder das in einem Startup stattfindet oder in einem etablierten, größeren Unternehmen, es sind immer die gleichen Dinge. Bewusstsein schaffen, das Experimentier-Mindset auspacken und den Leuten aufzeigen, was für sie da drin irgendwie an Wert geschaffen werden kann. Und dann gibt es immer noch keine Garantie, aber wir haben wesentlich höhere Chancen, dass wir die Leute mit auf die Reise nehmen können. Und wenn wir dann erste Ergebnisse liefern, werden sie aus Skeptikern Unterstützer. Und dann kann man wesentlich größere Sachen machen. Und mit der Zeit baut man natürlich auch ein Vertrauensverhältnis auf, wo die Leute dann vielleicht bei zukünftigen Ideen, die man hat, gar nicht mehr so sehr darauf pochen, dass man diese drei Schritte durchläuft, sondern sagt, hey, Dylan, mach das. Wir vertrauen dir. Ja, aber denk daran, immer noch experimentiermäßig vorzugehen und dann zu gucken, welche Outcomes wir haben. Aber man bekommt dann eine immer längere Leine, wie es so schön heißt, weil man sich eben auch diese Vertrauensbasis erarbeitet hat.
Absolut richtig. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich das aufzubauen, weil dann gegenseitig oder auch miteinander eben genau das entsteht, wovon du gesprochen hast. Ich darf experimentieren und selbst wenn das nicht funktioniert, bei einer nächsten Idee kann ich es dann wieder machen. Und es ist auch gar nicht die Erwartung da, dass sich jetzt groß was ändert. Vielleicht ändert sich auch gar nichts und vielleicht wird das dann viel lockerer angenommen, dass man mal experimentieren darf. Ich meine, das Thema, worüber wir sprechen, das mal dieses experimentelle Mindset, das ist ja eigentlich ein Kernelement der Forschung. Genau
Richtig.
daher kommen wir ja, ja. Genauso wie das Thema Fundraising ist auch ein Kernelement der Forschung, weil man ja irgendwie Mittel bereitgestellt kriegen muss, Leute überzeugen muss im ersten Schritt, um die Mittel zu bekommen, um überhaupt seine Experimente machen zu können. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht dieses ganze Thema Lean Startup, wo wir am Anfang unseres Gespräches angefangen haben, ist gar nicht so weit weg von der Medizin und von dem medizinischen Denken.
Genau.
Von woher wir ja auch kommen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch durch die ganzen DRGs und alles, was da passiert ist in den letzten Jahren, durch die zunehmende Ökonomisierung, immer mehr dokumentieren, immer mehr sich irgendwie zeigen, was man gemacht hat, was man nicht gemacht hat, was zu immer starreren Systemen in der Klinik geführt hat, wo die Kliniken kaum noch ein Ort des Lernens oder des Experimentierens sind. Das schwappte auch viel über auf die Unikliniken. Und ich glaube, da, das ist etwas, wo es schön wäre, wenn wir da wieder hinfinden, dass die Klinik und das Krankenhaus wieder ein Ort des experimentellen Mindset wird.
Da bin ich komplett bei dir. Und also ich glaube, man sollte das sogar über den Klinikbereich hinausdenken. Ich würde mich freuen, wenn unsere ganze Gesellschaft dieses experimentelle Mindset wieder hätte. Ich würde mich freuen, wenn unsere ganze Gesellschaft dieses experimentelle Mindset wieder hätte. Und dann denke ich mir immer, okay, wie soll das denn passieren? Am Ende des Tages komme ich immer zu dem gleichen Rückschluss. Die Leute, die das predigen, die Leute, die das Tag ein, Tag aus anwenden, die müssen eben auch in die Position kommen, wo solche Entscheidungen getroffen werden. Ich habe mit meiner Frau sehr häufig Gespräche darüber, eben schon erwähnt, sie ist Zahnärztin. In der Zahnärztekammer sind so gut wie keine Frauen. Das ist ein Club von alten Männern. So. Wenn man sich aber die Zahnärzteschaft heute anschaut, vor allem diejenigen, die absolvieren, also in meinem Jahrgang 2006, 2007 waren in dem Jahrgang meiner Frau, war der Großteil schon Frauen. Jetzt sind es wesentlich mehr als nur etwas über 50%. 70, 80% der Absolventen der Zahnmedizin sind weiblich. Aber die Systeme, wie sie geschaffen sind, die Rahmenbedingungen, um in die Niederlassung zu gehen, das ist alles nicht unbedingt in Anführungsstrichen frauenfreundlich. Aber wie wird's frauenfreundlich? Mit Sicherheit nicht von diesem Club der alten Männer. Das heißt, neben der Tätigkeit in der Praxis versuche ich jetzt meine Frau die ganze Zeit zu überzeugen, dass sie sich eben in der Kammer wesentlich stärker engagiert. Weil je mehr dieser Frauen sich dann dort engagieren, desto eher kommen sie auch in Positionen, wo sie genau diese Dinge ändern können. Du hast eben das Thema DRGs und so weiter angesprochen. Woher kommt das denn? Das ist ja alles nicht Gott gegeben. Das ist von gewissen Gremien erarbeitet worden. Sprich, wenn man es schafft, in diese Gremien reinzukommen, kann man wiederum eine Veränderung auch, das braucht Zeit, das ist nicht einfach, ja, nicht bitte nicht falsch deuten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, die tatsächlich am Gesundheitssystem etwas ändern wollen oder noch größer in der gesamten Gesellschaft etwas ändern wollen, dass die neben der klassischen Karriere sich auch noch mal stärker in solchen Gremien wie einer Ärztekammer, Zahnärztekammer, in der Politik oder was auch immer engagieren, um genau diese Veränderungen dann nach und nach hervorbringen zu können. Weil Potenzial gibt es. Ja, und es gibt natürlich auch vieles, was nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Aber die Veränderung liegt letztendlich wiederum in unseren Händen. Ja.
Ja, als die Arbeitswelt damals geschaffen wurde, war das Wesen der Frau einfach auch gar nicht relevant für die Arbeitswelt. Also wurde es so ausgerichtet und wir leben einfach noch in dieser Arbeitswelt, die damals für die arbeitenden Männer von den Männern geschaffen wurden. Heute sieht es einfach anders aus. Und das ist auch der Grund, warum das total wichtig ist, was du sagst, dass deine Frau sich eben in der Kammer mehr einbringt und genauso die Medizinerinnen sich viel mehr in den Kammern, in der Berufspolitik, bei der Gewerkschaft, ja, beim Marburger Bund oder welche Berufsvertretungen es auch immer gibt, sich engagieren, sich zeigen und auch ihre Bedürfnisse platzieren. Und nur so kann sich das eben auch verändern, auch wenn der Weg nicht einfach dorthin ist. Das, was du mit den Zahnärztekammern beschreibst, trifft ja auf die Ärztekammern genauso zu. Also es gibt teilweise Landesärztekammervorstände, da ist nicht eine einzige Frau. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, wenn 60, 70%, ich sag mal, ne, der unteren Ebene der Assistenzärzte eben weiblich sind.
Richtig.
Genau. Und es geht auch gar nicht darum, Ja, wie soll ich sagen? Du hast gerade von dem Vorteil, von dem Nutzen für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Fortschritt gesprochen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentliches Thema. Ich will ja auch gar nicht die ganzen Frauen reaktivieren, dass die ihre Karriere anzugehen, damit sie mit der Arbeitskraft das System und vor allem das vorhandene System am Laufen halten. Darum geht es gar nicht, sondern damit wir eben ihre Diversität einbringen in unsere Arbeitswelt, um überhaupt Fortschritt vorantreiben zu können, damit es eben Veränderungen gibt und Bewegung einfach geschaffen wird.
Ja,
Und das geht
ja,
eigentlich nur mit dem Mindset, was du auch gerade sehr schön beschrieben hast.
denke ich auch. Und ich meine, Fortschritt kann man ja immer darüber debattieren, ne? Was ist denn an der Stelle Fortschritt? Aber wenn man sich der Realität stellt und sagt, 60, 70% der Absolventen sind weiblich in der Humanmedizin, in der Zahnmedizin wahrscheinlich noch mehr, muss die Arbeitswelt der Zukunft so aussehen, dass diese Leute, die da rauskommen aus dem Studium, auch tatsächlich dann arbeiten können. Weil sonst haben wir am Ende des Tages alle keine vernünftige medizinische Versorgung. Weil so schnell produziert man keine neuen Ärzte. Ja? Und das System muss eben den Leuten angepasst werden, die in diesem System arbeiten. Und natürlich muss dort auch die kontinuierliche Verbesserungsdenke greifen, weil es ist nicht alles perfekt an unserem System. Das wissen wir. Es ist viel besser als in vielen anderen Ländern. Man muss auch nicht immer alles schlecht reden. Ich hatte das Glück, auch in den USA arbeiten zu können als Mediziner. Und ich war echt erschrocken. Auf der einen Seite extrem fortschrittlich, aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Gesellschaft in den Genuss dieser medizinischen Betreuung kommt, fand ich das sehr, sehr erschreckend. Aber es gibt immer noch sehr vieles, was wir besser machen können und eventuell auch besser machen müssen mit dem Kostendruck, den wir haben, dem Ärztemangel, den wir haben, dem Pflegekräftemangel, den wir haben und so weiter und so fort. Und ja, ich bin da ein ganz großer Freund von empirischem Vorgehen und immer wieder neuen Experimenten.
Gut, das bringt uns ja auch zu dem Thema vom Anfang auch wieder zurück. Ja, da schließt sich schon wieder der Kreis, dass wir sagen, die Ressourcen und die Potenziale müssen genutzt werden. Also das Team, was man hat, die Leute, die aktuell da sind, die müssen wir mitnehmen, weil wir sie brauchen, um die ganzen Themen und Herausforderungen stemmen zu können. Und deswegen muss sich das eben auch an diese Leute anpassen. Genauso wie du das beschrieben hast, ne? Wenn es so um so eine Produktentwicklung oder sowas geht, dass man schaut oder irgendeine Lösungs- oder eine Idee, ja, die immer wieder angepasst wird und nicht von Anfang an steht. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema bei dir. Das ganze Thema um, ich sag mal, Agile ist ja auch dein Thema. Vielleicht sollten wir auch mal gleich darauf nochmal eingehen, dass man immer wieder iterativ eben sich die Themen anschaut, nicht nur, wenn es um eine Lösung oder um ein Produkt geht, sondern auch die Menschen. Passt das überhaupt noch, was wir hier machen?
Genau. Und zu dem Thema Menschen gehört natürlich auch, dass die Leute kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ich bringe mal ein konkretes Beispiel aus der Zahnarztpraxis meiner Frau. Als sie sich niedergelassen hat, habe ich zu ihr gesagt, ich so, weißt du was, wir müssen dein Team so gestalten, wie das, was wir als ein agiles Team bezeichnen. Wir nutzen bei dem agilen Team immer zwei Adjektive in der Beschreibung. Das eine ist, dass es crossfunktional ist. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Das andere selbstorganisiert. Selbstorganisiert erklärt sich relativ schnell von selbst. Innerhalb eines Rahmens müssen diese Leute wissen, wie die ihre Arbeit eigenständig machen, sodass der Chef, die Chefin nicht die ganze Zeit kommt und jeden einzelnen Handgriff denen mitgeben muss, weil sonst kommt man ja als Arzt oder als Ärztin gar nicht dazu, die Patienten zu behandeln, sondern sagt nur dem Personal, was sie zu tun haben. Das ganze Thema crossfunktional ist etwas anders. In der Industrie werden klassischerweise Produkte so gebaut, dass es von verschiedensten Abteilungen gebaut wird. Und zwar findet dann immer ein sogenannter Handover statt. Das heißt, man hat eine Abteilung, die schreibt die Anforderungen an das Produkt. Dann hat man eine andere Abteilung, die programmiert das Produkt, wenn es jetzt um Software geht, oder entwickelt das Produkt, wenn es um Hardware geht. Gibt es eine andere Abteilung, die macht die Qualitätssicherung. Und dann gibt es eine andere Abteilung, die führt alle Elemente zusammen. Wir nennen das Ganze Integration und schickt das Ganze dann raus. Und dann gibt es eine andere Abteilung, die macht Marketing und Vertrieb für das Produkt. In Startups läuft das anders. Da gibt es
Das wollte
ein
ich gerade
Team,
sagen. So viele
genau.
Abteilungen habe ich gar nicht.
Genau, da gibt es ein Team, ein kleines Team, idealerweise tatsächlich klein, was sich um all diese Dinge kümmert. Und das bedeutet, dass die gesamten Skills von wir schreiben eine Anforderung, wir entwickeln das, Frontend, Backend meinetwegen, wir haben die Qualitätssicherung, wir machen das Deployment, sprich, das wird auf den Server geladen und wir vermarkten das, Das wird alles in einem Team gemacht. Was bedeutet das? Entweder bedeutet das, dass man für jeder dieser einzelnen Skillarten eine Person im Team hat, die das machen kann. Aber dann sind diese Teams immer oder laufen immer in das Risiko, wenn eine Person fehlt, dass sie nicht weiterarbeiten können. Oder man trägt dazu bei, dass jedes einzelne Teammitglied lernt, in diesen verschiedenen Bereichen tätig zu sein. So, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass man die Leute, die vielleicht initial mit einem, maximal zwei Skillsets kommen, dass man denen den Rahmen schafft und die Fähigkeiten vermittelt, die anderen Dinge auch zu übernehmen. In der Zahnarztpraxis meine Frau hat zuerst gesagt, nein, das ist total utopisch. Wir haben halt jemanden, der ist Stuhlassistenz, jemand anderes macht die professionelle Zahnreinigung, jemand drittes bedient irgendwie den Steri und vielleicht das Röntgen. Und dann gibt es wiederum jemand, der sitzt an der Rezeption und macht Terminvergabe und jemand anderes macht das ganze Thema Abrechnung. Viele Arztpraxen sind übrigens ähnlich aufgebaut. Ich habe gesagt, nein, es mag vielleicht so sein zum Start, aber lass uns doch überlegen, was es braucht, dass eine Person in deinem Team all diese Bereiche abdecken kann. Das heißt nicht, dass du dann alle anderen feuerst, sondern im Idealfall hast du 3, 4, 5 Personen, die quasi alles können. Die sind nicht überall alle gleich gut, aber grundsätzlich sind sie überall einsatzfähig. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und im ersten Jahr haben wir für jede einzelne Person in der Praxis einen Weiterbildungsplan erstellt. Und das bedeutete nicht immer, dass die Leute auswärts irgendwelche Weiterbildungen machen. Viel an der Weiterbildung ist in der Praxis erfolgt. Quasi im Shadowing-Prinzip. Wir haben ja in der Medizin See One, Do One, Teach One. Genau das Gleiche haben wir in der Zahnarztpraxis gemacht. Für alle verschiedenen Skills. Und siehe da, mittlerweile gibt es mehrere Mitarbeiterinnen in der Praxis, die so gut wie alle Bereiche abdecken können. Und das macht natürlich die gesamte Praxis wesentlich agiler. Sprich, wenn mal mehr professionelle Zahnreinigungen gemacht werden müssen, kriegt man die Termine entsprechend unter. Wenn jetzt mal mehr im Steri gemacht werden muss oder Termine oder Patienten, all das können eben dann dieses Team selbst organisiert, kann das diese Dinge angehen. Und das ist aus meiner Sicht vielleicht einer der größten Treiber oder eins der größten Hebel, den auch tatsächlich Ärztinnen und Ärzte in der eigenen Praxis nutzen können, um als Gesamtpraxis wesentlich resilienter und wesentlich agiler zu werden.
Ja. Und das ist sehr schön, wie du das beschrieben hast, weil genau das ist ja das Thema, wenn wir zu den Kliniken gehen und sagen, pass mal auf, du brauchst einen Weiterbildungs- und Rotationsplan für jeden einzelnen Arzt, für jede einzelne Ärztin und dann schaffst du Effizienzen für weitere Einsatzplanungen. Wenn dann mal mehr aufkommt, dann klappt das wesentlich besser, weil du ganz genau weißt, wer kann was, wer hat welche Erfahrungen gesammelt, wer kann immer wieder wo eingesetzt werden. Dieses Mindset zu schaffen, wie viel Vorteile das eigentlich bringt, habt ihr ja in der Zahnarztpraxis im Kleinen umgesetzt. Richtig. Während viele Kliniken, also ich muss immer wieder auf das Thema Klinik übergehen, weil mich das ja sehr beschäftigt auch, denken, wir machen jetzt eine E-Learning-Plattform, da kann man sich dann E-Learning-mäßig irgendwelche Sachen angucken, wie mache ich Ultraschall oder wie mache ich irgendwelches Fachwissen, ja, oder wie benutze ich irgendwelche OP-Tools, also OP wirklich so Software oder was weiß ich, Akteneintragung und so weiter und bezeichnen das dann als Möglichkeit der Weiterbildung, was überhaupt nichts mit dem Individuum zu tun hat, was überhaupt nicht damit zu tun hat, dass du wirklich dein Team entwickelst, mitnimmst und deine gesamte Organisation effizient gestaltest oder agil gestaltest.
Richtig. Also betriebswirtschaftlich hat das einen riesigen Impact. Das erkennen mittlerweile auch große Unternehmen, die eben jetzt versuchen, Leute, die sie über Jahre hinweg in einen Karton gesteckt haben, du machst nur das, aus diesem Karton rauszuholen und denen die Möglichkeit zu geben, querbeet quasi von Ende zu Ende im Hinblick auf Kunden Mehrwert schaffen oder auch Mehrwert schaffen fürs Unternehmen weiterzubilden, damit diese Teams wesentlich agiler werden. Ja? Und dann kann man auch in kleineren Teams echt Sachen umsetzen. Und kleine Teams sind immer wesentlich effektiver, als das große Team sind, einfach aufgrund des niedrigeren Kommunikationsaufwands, was sie haben.
Auf jeden Fall. Also in jeder einzelnen Person kannst du eigentlich all diese Methoden, also in jedem von uns selbst kannst du diese einzelnen Methoden anwenden. Du kannst das in jeder Beziehung anwenden, egal, ne? Bei zwei Leuten, als auch in kleinen Teams, in großen Organisationen. Es ist einfach nur größer, es ist ein bisschen komplexer, wird es dadurch. Aber das Mindset, das du vorantreibst mit dem, was du machst, ist enorm, wenn das dann auch wirklich umgesetzt wird. Wie ist das denn? Bist du manchmal müde? Also du erzählst ja auch nicht immer wieder das Gleiche, ja? Das sind ja Themen, die sich entwickeln. Das sind ja lebende Themen, wo immer wieder ein neuer Stand hervorkommt, was sich entwickelt. Aber hast du auch schon mal so das Gefühl gehabt, dass du müde warst von dem, weil du immer wieder erklärst, ey Leute, das wäre doch mal ein schöner Weg und mach das doch mal und weißt du, was ich meine?
Eher selten. Ich meine, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wen sucht man sich als Kunde. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich mir meine Kunden mehr oder weniger aussuchen kann. Und dann suche ich natürlich mir die Kunden aus, wo ich merke, mit denen kann man auch was bewirken. Ich habe da keine Lust drauf, mit Unternehmen ins Gespräch zu gehen, wo man dann zigmal denen das erzählt und die verändern gar nichts. Und gerade mit Individuen, die sagen, nein, nein, ich will diese Veränderung machen, entweder auf individueller Ebene, auf Teamebene, noch besser auf Organisationsebene, da arbeite ich sehr gern zusammen. Hin und wieder muss man die gleiche Botschaft mehrfach überbringen. Und die Leute interpretieren das dann immer für sich neu. Und das macht dann immer noch Spaß, auch wenn ich das Gleiche mehrfach erzähle. Aber weil ich merke, dass ich einen Impact habe, gibt mir das die nötige Motivation, da auch weiterzumachen. Und wenn ich merke, dass ich keinen Impact mehr habe, dann mache ich auch
Jetzt siehst
nicht
du weiter. Love
mehr
it, leave it or no. Nein, wie war
weiter.
das? Love it,
Und love it,
change
change
it
it or leave it,
or
ja.
leave it. Genau, ganz einfach. Ne?
Genau.
Ja, Sohrab, ein unglaublich inspirierendes Gespräch mit dir, was auch nochmal vieles für mich persönlich auch nochmal für mich Revue passieren lassen konnte. Du hast als Arzt oder als Mediziner gestartet. Du bist auf diese Themen über Storytelling, Lean Startup, ja, super disruptiv, auch damals und heute immer noch, diese Themen voranzubringen. Bist du sozusagen in Teilen in der Lehre angekommen, wo du wirklich innovative Arbeitsmethoden voranbringst und heute auch schon als Thought Leader für mich und wie ich das beobachte, in der Internet-Community, ja,
Die
dich positionierst,
Internet-Community,
ne, in
ja.
der Internet-Community, ohne jetzt Werbung zu machen.
The whole world, ja.
Yeah, genau. Doch, genau, und dich da platzierst und genau diese Themen voranbringst, ist nicht etwas, was du als Selbstzweck machst, ja. Du bewegst ganze Industrien voran und das ist einfach großartig. Das muss man jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Und so fände ich es schön, wenn jede unserer Hörerinnen, jeder unserer Hörer genau das annimmt und für diese größere Sache, die letztendlich das kleine Team, also sich selbst als Wesen, das kleine Team oder eine größere Organisation und damit unsere Gesellschaft verändert und vorantreibt, das eben annimmt. Das finde ich total toll. Vielleicht können wir noch über deine Agile Academy sprechen, weil das ist ja gerade ganz das Aktuellste, was du machst, richtig?
Richtig, das ist das, was ich jetzt seit knapp 10 Jahren mache, fokusmäßig, ja.
Und da kann man sich in Kurse einbuchen. Kannst du das vielleicht mal erläutern für die Medizinerinnen, die dem vielleicht noch nicht so vertraut sind?
Genau, also rund um das ganze Thema Agilität, da gibt es ja diverse Vorgehensarten. Eine davon heißt Scrum. Das sind erstmal ganz viele Begriffe, die Leute für sich lernen müssen. Dann gibt es so Techniken wie Design Thinking oder Kanban oder ganz viele verschiedene Dinge. Bieten wir natürlich eine ganze Reihe an Weiterbildungsmöglichkeiten, um erstmal in diese Themen reinzufinden. Wir haben auch sogenannte Schnupperkurse. Das sind reine Online-Kurse, die man sich anschauen kann. Die sind teilweise sogar kostenlos, gerade die Einstiegskurse, damit die Leute so ein bisschen die Angst davor verlieren, mit dieser Thematik überhaupt in Berührung zu kommen. Und wenn man sich dann tiefer in diese Thematik einarbeiten möchte, gibt es immer die Möglichkeit zwischen einem reinen Online-Kurs, wir nennen das immer Self-Paced Online-Kurs, wo man das im eigenen Tempo machen kann, einem Live-Kurs, der vor Ort stattfindet. Es gibt dann auch diverse Hybridmodelle. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte oder sie möchte das gesamte Team ausbilden, beispielsweise in einer Klinik, da kann man natürlich uns oder auch andere Coaches bei uns dafür buchen, exklusiv mal einen Tag oder zwei mit den Teams zu arbeiten. Und in aller Regel, gerade in Bereichen, Kliniken sind ja jetzt nicht so der normale Kandidat für die Arbeit, die wir machen. Ich denke in vielerlei Hinsicht schon, aber wir haben halt noch nicht so viele Kliniken als Kunden. Einige haben wir. Da gehen wir immer mit denen vorab ins Gespräch und gucken, was die eigentlich brauchen. Was ist das Problem, was sie gelöst haben wollen? Welche unserer Tools und Techniken könnten dort von Nutzen sein? Wir haben sehr, sehr viel im Themenfeld grundsätzliches Leadership, also Führungsquasi-Verantwortung, wo ich glaube, dass das auch für Ärzte, die in Führungsverantwortung sind, egal ob in der Niederlassung, noch wichtiger vielleicht in der Klinik relevant sein könnte. Und jeder, der dort Interesse hat, kann sich das gerne mal bei uns anschauen. agile-academy.com, englische Schreibweise. Kann man das gesamte Portfolio sehen. Wer Fragen hat, kann sich direkt an uns, an mich oder an mein Team wenden und dann helfen wir da sehr, sehr gerne weiter.
Klasse. Ich selbst habe ja auch schon mal an einem Kurs teilgenommen und ich fand das großartig. Das war ein dreitägiger Kurs und ich habe unglaublich viel mitgenommen, auch für mein Startup, aber auch für mich persönlich.
Ja, das freut mich, Dylan. Du warst damals beim Product Owner Kurs dabei, wo es darum geht, wie man ein Produkt quasi denkt und dann in kleinen Schritten in die Realität überführt, ja.
Genau, die Vision in die Umsetzung bringt.
Genau.
Ja, Sohrab, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wie gesagt, ich fand es sehr inspirierend, sehr schön. Ich hoffe, wir können das mal wiederholen, vielleicht auch mal gezielt zu ganz konkreten Themen. Das wäre sehr schön. Ich glaube, es wird alle interessieren, auch mich persönlich. Das ist dann schon so ein bisschen Selbstzweck. Gespräche mit dir sind immer sehr gut.
Ja, das freut mich. Zwei Dinge an der Stelle. Also zum einen, ja, Thema Feedback. Die Leute, die sich das anhören, die können natürlich gerne Feedback geben und in deine Richtung spielen, was sie denn gerne, ob und was sie denn gerne als nächstes hören wollen. Und dann können wir darauf basierend reagieren. Dann zeigen wir nämlich direkt auch, wie man kundenorientiert so ein Produkt, ein Podcast ist ja nichts anderes entwickelt. Das zweite, wenn ich kurz darf, ein Appell an alle Ärztinnen, die sich das anhören, keine Angst davor, in die Niederlassung zu gehen. Also meine Frau hat damit lange Zeit gehadert, auch weil wir drei kleine Kinder hatten und so weiter. Aber ich glaube, einer der Gründe, nicht in die Niederlassung zu gehen, war auch der Respekt vor all den betriebswirtschaftlichen Themen, die dann auf einen zukommen, die man in der Anstellung natürlich nicht unbedingt hat. Und ich glaube, ihr werdet das alle gut in den Griff bekommen. Das ist alles keine Rocket Science. Die Medizin ist wesentlich komplexer als alles betriebswirtschaftliche. Und jemand, der Arzt oder Ärztin werden kann, der kriegt auch diese Dinge in den Griff. Und ich glaube, für viele der Frauen, jetzt hat mein Alexa hier gestartet.
Ja, Technologie, das gehört dazu.
Alexa, stopp.
Sehr gut.
Nein, und ich glaube, dann wirklich das eigene Leben, die eigene Karriere in der Hand zu haben, zumindest wenn ich das bei in unserem Freundeskreis sehe, aber auch bei meiner Frau selber. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr gut, wenn man das hinbekommt. Und von daher, keine Sorge, ihr kriegt das alles hin.
Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.